Das Lied hat schöne Worte. Hört das Wort, hört den Ruf. Und der Liederdichter sagt uns auch, dass Jesus ist gekommen als Kind, gekommen als ein Retter. Aber er sagt dann im dritten Vers, hört den Herrn, der euch ruft. Wachet, ich komme bald. Ich komme bald und er kommt nicht als Kind wie einst damals. Der Jesus Christus kommt, um seine Kinder zu erlösen und befreien von aller Not und sie um sich zu sich zu nehmen. Und der Gedanke für heute Morgen soll auch so sein, auch wie in diesem Lied. Jesus kommt wieder. Und wir wissen, dass Jesus einstmal gekommen ist. Und es war ein großes Ereignis für die Erde, würde ich sagen. Für die ganze Menschheit war etwas Großes. Und Jesus ist gekommen. Und Jesus kommt wieder. Und wenn damals Jesus kam als Kind, als ein unschuldiges Kind und hat einen Auftrag von seinem Vater gehabt, zum Helfen, zum Retten, um den Frieden zu schenken. So ist diese Aufgabe heute noch da, bis er kommen wird, bis er kommt. Ich habe eine Geschichte gelesen, auch die heißt so, der Sohn kommt, vielleicht kennt sie jeder. Oder jemand von euch, die ist so Überschrift, der Sohn kommt. Ist eine Geschichte aus dem Leben und ich will sie kurz nur erzählen. Und es war an einem Dezemberabend auch und ein Prediger von einer Gemeinde hat sich auf einen Weg begeben, um so eine Familie zu besuchen. Aber er ging mit einer großen Last und Bürde. Und er wusste, er geht jetzt das letzte Mal dorthin. Und er kommt dann in das Haus und bevor er noch klingelt, bleibt er stehen und fasst die Gedanken zusammen noch. Es war ein Ehepaar, sie lebten miteinander 32 Jahre zusammen. Aber es ging nicht mehr. Es ging nicht mehr und es schien, es nicht mehr zu helfen. Das, was sie miteinander hatten, die Liebe, das war alles scheinbar verloren und keine Hilfe, keine Rettung, keine Aussicht. Und es ist angesetzt geworden, dass sie in den nächsten Tagen sich trennen sollen. Und er kommt, will nochmal mit ihnen reden, nochmal zu ihnen sprechen. Und als er klingelt, macht die Frau die Tür auf und der Mann sitzt am Tisch und der Prediger merkt, dass er nicht so begeistert ist über den Besuch und sein Gesicht sagt er aus, es lohnt sich nicht, dass du kommst, nochmal mit uns zu sprechen. Und doch geht er rein und redet mit ihnen. Er weist sie hin auf die Vergebung, auf die Liebe, aber sie bleiben beide kalt. Und sie starren nun den Boden an und reden gar nicht. Und dann fragt er noch den Mann, was soll jetzt werden? Jetzt noch einmal will ich fragen. Und der Mann sagt, es wird nicht mehr gehen. Es ist alles umsonst. Es geht nicht. Und der Prediger sieht, dass die Frau, ihr Gesicht ist nur zusammengezuckt. Sie hatte keine Tränen mehr zum Weinen. Und in diesem Moment klingelt an der Tür. Die Tür klingelt und dann geht die Frau und macht die Tür auf und es steht ein Postbote mit einem Telegramm. Sie nimmt den Telegramm, der Postbote ist ganz froh und glücklich und gibt ihr dieses Telegramm und geht und sie öffnet und dort steht so, bin heute in Friedland angetroffen, komme morgen, Harald. Sie hatten einen Sohn in der Kriegsgefangenschaft, viele Jahre, und er hat jetzt, kommt das Telegramm, Und es heißt, dass die Worte trafen sie wie ein Schwerthieb. Er hat bis jetzt, dieser Sohn, nichts gehabt. Und jetzt kommt er, wo er keine Heimat hat. Aber sie geht rein in das Zimmer die beiden schauen sie an und sie sagt dann einfach, der Sohn kommt. Und sie sagt, der Sohn kommt und wurde still. Und dann fragt ihr Mann nochmal, der Sohn kommt. Und es heißt so, der Mann starrt sie an und nach einer Weile wiederholt er die Fragen, die Worte wiederum. Sie nickt nur, während ihr die Tränen über die Wangen rollen. Da war es mit der Beherrschung des Mannes vorbei. Schluchzend verbarg er sein Angesicht in den Händen, aber zögernd erhob er sich, ohne den Blick von seiner Frau abzuwenden. Schritt für Schritt kommen sie beide näher, bis sie einander in die Arme fallen. Es heißt nur, tief beeindruckt hatte der Prediger den ganzen Vorgang beobachtet. Was er in Monaten nicht geschafft hatte, hat hier ein einziger Satz in Sekunden fertiggebracht. Der Sohn kommt. Dieses Kommen des eigenen Sohnes hat dem leidvollen Ehepaar den Frieden gebracht. Er hat ihnen geholfen zum Frieden, dieser Sohn, weil er gekommen ist. Und so hat auch der Sohn Gottes den Frieden gebracht. Er brachte den Frieden und, wie ich schon erwähnt, es war in der Weltgeschichte eins von den größten Ereignissen, was kommen konnte auf die Erde, auf den Erdkreis noch kommen konnte. Und es heißt dann in der Apostelgeschichte ein schöner Satz. Wer ihn aber gerne annahm, der wurde dann getauft. So, wer ihn gerne annahm, der bekam diesen Frieden in ihr Seele und Herz. Also die aber sein Wort gerne annahmen. Und nichts anderes wollte der Herr und heilend unser Gott nicht erreichen mit dem Kommen seines Sohnes, dass die Menschen doch ihn doch gerne annehmen mögen, damit sie doch den Frieden haben, dass sie endlich mal diesen Frieden in ihren Herzen und Seelen haben möchten. Und in Hebräer lese ich uns noch ein Schriftwort kurz. Im Hebräerbrief schreiben, sagt doch einmal so, im Kapitel 9, in den letzten zwei Versen, Kapitel 9, Vers 2 Verse, und wie dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So ist Christus einmal geopfert, um die Sünden vieler wegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er ohne Sünde denen, die auf ihn warten, zur Rettung erscheinen. So ist das, die zwei Kommen des Herrn. Einmal gekommen ist er, um die Sünden wegzunehmen. Und anderes Mal wird er kommen, um die auf ihn warten, die auf ihn warten und freuen, die bereit sind, die wachen, um zur Rettung zu erscheinen. Ich möchte uns noch kurz das Schriftwort lesen für diese Stunde. In Offenbarung 20 finden wir das Schriftwort. Ich lese vom Vers 7. Entschuldigung, Offenbarung 22, vom Vers 6 bis anschließend 17. Offenbarung 22, 6. Und er sagte zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. Sieh, ich komme bald. Glückselig ist, wer die Worte der Weissagung und in diesem Buch festhält. Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat, und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um vor den Füßen des Engels anzubeten, der mir das zeigte. Und er sagte zu mir, sieh, Tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, die die Worte dieses Buches festhalten. Bete Gott an. Weiter sagt er zu mir, versiegle die Worte der Weissagung in diesem Buch nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiterhin Unrecht, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der sei weiterhin gerecht, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Und sieh, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um jedem zu geben, wie es seinem Werken entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder, die Götzendiener und alle, die die Lüge lieb haben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wer dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens geschenkt. Es soll noch einmal einkommen werden. Es soll noch einkommen kommen. Es soll das größte Geschehen für diese Erde werden, dass Jesus Christus noch einmal kommt. Und er sagte, ich komme bald. Als er des Johannes gesagt hatte, vor ein paar tausend Jahren, hat er gesagt, ich komme bald. Und wisst ihr, wie viel gottergebene Menschen vor uns bis jetzt haben auf das Warten des Jesus Christus gezeugt und geweissagt und gewartet. Aber sie sind alle gegangen. Sie sind bei ihm. Aber wie viel näher stehen wir heute vor diesem Kommen? So wie nah wir jetzt stehen vor Weihnachten, in einer Woche werden wir hier uns versammeln und sich freuen, ja, und Gott danken für Jesus Christus. So nah ist es, ja, greifbar nah, aber so nah ist es uns, oder so viel näher ist es uns geworden, die Zeit. Und er sagt zu Johannes, ich komme bald. Ich habe mir Gedanken gemacht, also eigentlich alles, was Gott bis jetzt getan hatte, was er geschaffen hatte, hat er nur aus einem Grund getan, um uns zu helfen. Er hat es alles für den Menschen getan. Wir gehen vom Anfang vielleicht kurz drüber, als er die Erde schuf. Für wen? Nicht für sich, ja. Als er den Menschen geschaffen hatte, hat er eigentlich ihm alles gegeben, hat gesagt, da, auf dieser Erde, was da ist, das kannst du brauchen für dich. Da kannst du das nutzen, alles für dich. Dann kam die Zeit, dass der Mensch sich selbstständig machte. Auch ein Ereignis in Gottes Augen. Der Mensch, dieses arme Geschöpf, macht sich selbstständig. Und in der Zeit dann kommen Nöte auf die Erde, als die Menschen sich vermehrt hatten, immer mehr wurden. Dann kamen mehr auch Kriegen und Unfrieden. Und der Mensch distanziert sich und geht immer weiter weg. Aber in dieser Zeit hat Gott doch einen Plan, wiederum für diesen Menschen. Gott hat einen Plan. Gott sieht, er muss doch dem Menschen helfen. Und wenn er auch von mir weggeht, von mir nichts wissen will, nicht hören will, aber ich will doch ihm helfen. Wisst ihr, diese Liebe, diese unendliche Liebe, die Meeresliebe, die Tiefe, das die tiefste Meer, bewegt ihn. Und Gott sendet seinen einzigen Sohn, um wiederum ihnen zu helfen. Und er sendet wiederum ein großes Geschehen, eigentlich was die Erde oder die Menschheit dann sehr bewegte. Und es waren Menschen, die warteten auf ihn. Wir haben mal das auch hier schon angeschaut, wir haben zu Hause gelesen, Menschen warteten, wie dieser fromme Simeon, er wartete auf den Heiland Israels, auf den Retter. Er wartete auf ihn und als er kam, dann sagte er so, jetzt kann ich gehen, jetzt hält mich nichts mehr auf der Erde. Ich habe den Heiland gesehen, den Heiland, den Retter der Menschen gesehen. Es waren viele andere noch, die warteten, ja. Und Jesus wandelt auf dieser Erde. Aber es kommt wieder ein Geschehen. Die Menschen kreuzigen ihn. Die Menschen kreuzigen ihn. Und was mich in dem immer bewegt, so, sie erheben ihre sündigen Hände gegen den Heiligen Israels, gegen den Heiligen Sohn Gottes. Erheben sie ihre sündigen Hände und verwerfen ihn und nageln ihn an das Kreuz. Sie wollen ihn nicht mehr haben. Eigentlich, ihr Gedanke war ja so, jetzt kreuzigen wir ihn und dann ist er weg. Und die das eigentlich eingeleitet haben und das Ziel verfolgt haben, eine Zeit lang, sie haben nur eins im Sinn, ihn nicht mehr sehen, mit ihm nicht mehr zu tun zu haben, frei sein von Jesus. Geschwister, geht es nicht manchmal heute noch Menschen so? Ich denke, jeder einzelne Mensch, der die Bibel hat und liest oder etwas hört, ja, was die Bibel sagt. Was sagt das Wort? Was sagt die Bibel? Wird sich doch Gedanken machen. Er kommt doch wieder. Und wenn ich das nicht erleben würde und sehen, wie er kommt, dann kommt er doch zu mir. Zu mir kommt er doch und er wird mir Fragen stellen. Jesus kommt. Und so muss Jesus leiden, Jesus Christus leiden und er geht. Und die Menschheit nimmt ihn nicht an. Und die sein Wort aber gerne annahmen, sie blieben auch nicht verschont. Wir wissen, dass sie blieben nicht verschont. Für sie war das oft ein Leidensweg. Warum taten sie das überhaupt? Ja? Warum taten sie überhaupt? Warum konnten sie trotzdem treu im Glauben dienen? Einmal können wir sagen, ja, die ihn gesehen haben. Die haben ihn gesehen, erlebt. Sicherlich konnten sie dann doch nicht anders, ja. Aber Judas hat ihn auch gesehen. Aber die ihn dann auch nicht mehr gesehen haben, leiblich so, als Menschen, später. Aber warum konnten sie trotzdem dem Herrn treu sein? Wir haben zu Hause gesprochen vor ein paar Tagen, warum konnten die ersten Christen oder die Christen, die in den ersten paar hundert Jahren lebten, sich versammeln in Höhlen, in Katakomben, in Wäldern, in Gruben. Warum konnten sie das tun, obwohl ihnen der Tod drohte? Was hat sie bewegt? Was hat sie bewegt, und im Angesicht des Todes trotzdem zu gehen? Sie wussten, sie werden ausspioniert. Es waren immer wieder Menschen da, die so wie mitkamen mit ihnen. Also sie kamen nur um ein Ziel, zum Anzeigen, wo sie sich versammeln. Aber sie kamen doch. Was hat sie getrieben? Ja? Es beschäftigt mich oft, Geschwister, wenn ich unser schönes, ungestörtes Leben anschaue. Meins auch. Aber wisst ihr, mir scheint, es ist uns manchmal zu schwer. Es ist uns manchmal zu schwer, so Gott dienen, in aller Freiheit, in allem Wohlstand, in allem, was wir haben. Wisst ihr, es fällt uns alles eigentlich in den Schoß, ja? Aber es fällt uns schwer. Es fällt uns schwer und ich denke, wenn Jesus kommt, wie wird es er ihn schmerzen? Oder wie wird er auf das schauen? Wie schaut er auf das, wenn mir zu schwer ist das? Es hat auch die Frage, warum Gott auch zugelassen hatte, jetzt, dass seine Kinder eine Schmach tragen müssen oder seine Kinder gerade seine Kinder einen schweren Lebensweg gehen müssen. Warum? Wisst ihr, diese Frage, warum, wird oft gestellt. Warum? Ist auch in einer Geschichte habe ich einmal gelesen, das wurde in einem Kreis auch während des Krieges, als es etwas ruhiger geworden ist und die Menschen zusammensaßen, und dann kam auch die Rede auf Gott zu. Und dann sagte ein, ja, warum lässt er das doch zu? Warum müssen wir jetzt im Krieg sein? Warum sterben um uns Menschen? Warum ist so ein Leiden auf der Erde? Warum? Und dann sagt einer von ihnen, ja, dass wir jetzt leiden, ist eine Sache, aber Gott hat auch zugelassen, dass sein Sohn leiden musste. Auch eine Frage können wir stellen, ja, warum hat Gott zugelassen, dass er Jesus Christus leiden ließ? Er hat sogar einen Gesandt für diesen Auftrag, er hat sogar einen Gesandt, dass er gehen soll. Und es wurde schon der Maria Mutter gesagt, dass er eigentlich leiden muss. Warum? Und dann stellen die Menschen wieder die Frage, ja, warum hat er jetzt das sogar zugelassen? Nicht nur Menschen. Und dann wurde er gesagt, damit er doch uns helfen möchte. Dass uns irgendwie suchte Gott einen Weg, doch uns allen zu helfen, uns armen Menschen, wisst ihr, manchmal bewegen mich Menschen, die von sich viel halten. Sie halten von sich so viel, viel mehr, als sie eigentlich sind. Aber sie halten von sich viel. Aber Geschwister, wenn Jesus kommt, dann hätte gern gesehen, was sie von sich halten würden. Dann hätte das auch gesehen, gerne, obwohl es mir tut mir leid. Es tut mir von Herzen leid, dass Menschen halten sich viel. Wir hatten mal in dem alten Gemeindehaus Besuch. Es kamen mehrere Besucher auf einen Gottesdienst vor etlichen Monaten. Und dann haben wir gesprochen mit zwei, und einer hat dann von der Demut gesagt so. Und er erwähnte, dass er hat gelesen, dass jemand gesagt hat so, dass man so klein werden sollte, dass man unter einem Teppich durchschlüpfen könnte. Das hat mir gefallen. Wisst ihr, ja? Es ist ja unmöglich fast, aber das ist eigentlich, was den Menschen fehlt. Aber was wird sein, wenn Jesus kommt? Wenn Jesus kommt und Jesus das sehen wird. Und Jesus kommt, um seine Braut abzuholen, seine Gemeinde wird Jesus kommen, um abzuholen zu wollen. Und er wird sie auch holen. Er wird seine Braut auch finden, so wie er sie will. Er wird sie finden, er wird die Menschen finden, er wird sie erlösen. Es wird uns gesagt, Jesus sagte, und wenn ihr das sehen werdet, in der Einleitung wurde uns gesagt, ihr werdet Jesus kommt mit einem Feldgeschrei. Ich glaube, das steht in Markus, ja? Markus, Evangelium Markus. Ja, in Evangelium Markus, in Kapitel 13, sagt so Jesus. Und das sagt selbst Jesus. Aber in jenen Tagen nach dieser Trübsal, nach diesen vielen Ereignissen, was über die Menschen kommen wird, wird sich die Sonne verdunkeln, der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden, hatten an tiefen Gedanken. Und dann werden sie den Menschensohn in den Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wisst ihr, es wird ein Ereignis sein, nicht so wie in Bethlehem gewesen ist. Dann müssen nicht wie die drei Weisen so auf Wegen gehen und fragen, ja, wo ist der neugeborene König von Israel? Es wird nicht so sein. Damals schien ja der Morgenstern, ja, man muss genau gehen. Aber jetzt sagt Jesus Christus, sagt so, und dann werden sie den Menschensohn sehen. Wer sie? Alle. Sie werden sehen, in den Wolken kommen mit großer Kraft und Herrlichkeit, nicht als ein unschuldiges Kind, eigentlich ein hilfloses Kind. Und er wird seine Engel senden und wird seine Auserwählten aus den vier Windrichtungen sammeln, von dem Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Geschwister, er wird sie holen von überall. Er wird sie holen, er wird senden die Engel in allen Richtungen, senden die Engel und er wird sie holen von allen Enden. Ob sie leben oder nicht leben, sie werden zu ihm kommen. Ich habe vor kurzem eine Botschaft gehört und dort wurde die Rede von einem Vorgang, welcher heute immer mehr zunimmt, gesprochen. Dass Menschen eigentlich, wenn sie sterben, verbrannt werden. Aus verschiedenen Gründen lassen sich Menschen heute verbrennen, nicht mehr beerdigen. Und es wurde so dargebracht, dass der Prediger wurde gesprochen, ob er nicht kommen könnte, eine Schwester aus der Gemeinde, ihr Mann ist ungläubig und mit teilnehmen an der Beerdigung, mit dem Chor mitsingen. Und er fragt ja, wer beerdigt ihn? Da sagt sie, ja, ein Pfarrer, so und so. Und er fragt dann, ja, wo, in welcher Kirche? Ja, sagt sie, er ist im Krematorium. Und der Prediger war dann schockiert. Er sagte, und du willst, dass ich teilnehmen soll an dieser Sünde? Er führt dann an, in Amos, glaube ich, steht es, was Gott gesprochen hat über Menschen, die Menschen Leichname verbrennen, bewusst. Es ist nicht gesagt, wenn ein Krieg oder Feuer ist, der Mensch verbrennt, was anderes, aber bewusst, ja. Und dann erwähnt er noch, dass irgendjemand hat ihm so gesagt, wenn ich sterbe, lasse ich mich verbrennen und dann kann Gott sich zwei Brillen aufsetzen, um mich zu suchen. Ist der Geschwister, Menschen wissen gar nicht, was sie reden. Gott braucht keine Brille. In Offenbarung heißt es so, und das Meer gab die Toten und die Erde gab die Toten. Alles wird vor dem Herrn erscheinen. Ob er beerdigt ist oder nicht beerdigt ist. Jesus kommt. Und wie es Jesus kommt, wird er jeden auch sehen und jeden finden. Es ist uns gesagt, Geschwister, nicht, dass wir Angst haben, aber damit wir warten auf ihn. So wie jetzt wir warten auf Weihnachten und freuen uns. Geschwister, eigentlich ist es ein frohes Warten. Man wartet, dass Jesus kommt. Man freut sich, dass Jesus kommt. Wir haben im Einleitungswort gelesen von den 10 Jungfrauen. Ein sehr bekanntes Wort in Matthäus 25. Und hier auch Jesus gibt es zum Beispiel, er will nur zeigen, wie wir warten sollen auf sein Kommen, wie wir bereit sollen sein. Und was mich eigentlich immer bewegt, wenn Jesus Christus vom Himmelreich redet, redet er nicht so, dass die Menschen sollen vielleicht aus Angst ihm dienen wollen, aber er redet so, dass sie wach werden, dass sie aufwachen und wach werden und erkennen, was sie tun sollen. Und er führt das Beispiel von diesen 10 Jungfrauen, kennen wir alle. Man kann eigentlich wahrscheinlich fast nichts Neues über das sagen. Aber Geschwister, es ist ein Beispiel aus einem praktischen Leben. Ein Leben, wie es eigentlich im Leben ist. Und er sagt, dass die 10, sie sind da und sie warten und sie warten und sie haben Lampen und sie, eigentlich warten sie doch, dass der Bräutigam kommt, ja. Und sie warten, und es heißt, es gibt 5 törichte und 5 kluge Jungfrauen, und sie warten. Aber Geschwister, ihnen hat doch jemand gesagt, dass sie warten sollen. Ihnen wurde doch es ans Herz gelegt. Ihr müsst Lampe haben, Lampen. Ihr müsst in diesen Lampen auch Öl haben, nicht eine leere Lampe, die euch nichts taugt. Nicht ein leeres Bekenntnis, der eigentlich in sich eigentlich nichts hat. Ja? Ihr müsst das haben. Es wurde ihnen gesagt und darum warten sie. Und es heißt, aber in diesem Leben, als sie warten, haben sie Lampen. Nur heißt es so, dass fünf waren klug. Sie haben überlegt, sie wussten, auf jeden Fall muss ich mein Öl behalten, so lange, mindestens so lange, bis der Bräutigam kommt, bis er reinkommen wird. Mindestens so lange muss ich das Öl bewahren. Was auch kommen mag über mich, aber das muss ich bewahren. Die fünf anderen haben das nicht gemacht. Die machten sich die Gedanken nicht. Und es heißt doch dann, dass dann kam der Ruf. Und dann kam der Ruf, er kommt. Und es heißt dann in diesem Wort, dass sie dann nahmen, die Klugen nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, aber die Törichte konnte das nicht nehmen und sie schmückten alle beiden. Aber scheinbar sind doch sie gleich, sie warten alle, sie haben alle Lampen, sie sind doch gleich. Und mir war das so, die törichten Jungfrauen waren ja auch da. Sie waren ja auch da und scheinbar war da kein Unterschied unter ihnen. Und vielleicht, weil da kein Unterschied oder kein großer Unterschied gewesen ist, waren sie auch beruhigt vielleicht. Sie sind ja doch auch da, ja. Wir kommen doch auch, zählen doch auch dazu. Vielleicht war es für sie eine Beruhigung. Kann ich doch auch so leben, so wie die anderen, ja. Aber bei den anderen war ein Unterschied. Sie hatten das Öl noch. Das haben sie noch bewahrt, und weil sie wussten, wenn der Bräutigam kommen wird. Gerade da muss er doch das sehen. Geschwister, wie müssten sie sich eigentlich bemerkbar machen vor dem Bräutigam, indem dass die Lampe leuchtet? Zwar haben sie alle Lampen, und es heißt, sie schmückten sie alle, ganz schön, ja, dass er sich freuen soll, aber dieses Schmuck bei der Tür, das brachte gar nichts. Es war für nichts. Es war ein Schmuck, der nur von außen sichtbar war. Aber das Innere war anders, ja, das Innere passte nicht, da war kein Öl drin. Und als sie mussten dann die Lampen, ihr könnt es ganz praktisch sehen, anzünden, es heißt um Mitternacht, ja, es ist ja dunkel. Wie kann der Bräutigam sehen, er kommt rein und da ist dunkel, wie? Er muss doch das Licht sehen, ja, und sie konnten das. Die haben das nicht gehabt, dieses Licht. Es war erloschen in ihnen, eigentlich gänzlich erloschen. Es war nicht ein kleines, aber es heißt, das Wort sagt auch, sie schliefen alle ein, ja. Aber es sagt nicht, dass die fünf Klugen das verloren haben. Wisst ihr, das Leben bringt uns manche Dinge mit, dass wir manchmal kaum vorwärts kommen. Ich meine, im geistlichen Leben, in unserem natürlichen Leben kommen wir gut vorwärts, ja. Aber im geistlichen Leben, wir kommen kaum vorwärts. Aber wisst ihr, das Öl soll uns nicht verloren gehen. Das ist das, was Jesus Christus sehen will, wenn er kommt. Er will ja das Licht sehen. Aber Geschwister, dieses Licht will ja die Menschheit um uns sehen, ja. Dieses Licht will die ganzen Menschen um uns sehen. Aber wie kann das leuchten, wenn das Öl nicht da ist? Und so kommt der Bräutigam und er sieht Lichter und er sammelt sie. Er sieht sie, die Lichter, und sammelt sie. Und es heißt, und sie dürfen sie zur Hochzeit eingehen. Sie dürfen teilnehmen an dieser Hochzeit. Eigentlich es heißt, dass die sagten zu den Törichten, geh doch, kauf doch schnell Öl. Mag sein, dass sie ihnen auch Leid getan haben und gesagt, ja, wieso hast du jetzt kein Öl mehr in dir? Wieso hast du die Liebe verloren? Wieso bist du so kalt geworden? Wieso? Geh doch schnell, mach das zurecht doch. Sie sagen ihnen, geh doch, kauft. Geschwister, die Liebe hat sie getrieben, auch zu ihnen noch sagen, ihnen noch helfen zu wollen. Geh doch, kauft noch, ihr könnt doch noch das schaffen. Aber es heißt, sie konnte es nicht schaffen. Sie gingen und kamen zurück. Aber die Tür war verschlossen. Die Tür war verschlossen. Geschwister, jetzt war sie verschlossen vor den 5 törichten Jungfrauen. War sie verschlossen. Aber Geschwister, wie oft sie ist sie verschlossen oder die meisten verschlossen für Jesus Christus heute, aber bei den Menschen. Wie oft ist sie einfach verschlossen und Jesus klopft und klopft und sie ist verschlossen. Es ist das Spiel noch heute so, aber es kann sich wenden doch. Habe auch mal gelesen, dass ein Vater mit seinem Jungen vor einem Schaufenster stand und sah dieses Bild. Früher gab die Bilder noch an den Schaufenster, dass Jesus steht vor der Tür. Und es heißt so, dann so schön beschrieben, dass Jesus neigt sich zur Tür und klopft und hört gleichzeitig. Wisst ihr, wenn Jesus an eine Seele klopft, er hört zu. Er hört ganz genau zu, ob von der anderen Seite was kommt. Und als sie dann angeschaut haben, sagte der Junge zum Vater, Vater, haben Sie dann ihm aufgemacht oder nicht? Wissen Sie, dieser kindliche Glaube, Glaube eines Kindes. Und manchmal sagt ein Kind ein tiefes Wort. Es sagt manchmal tiefe Gedanken, weil vielleicht einen verhärteten Menschen doch bewegen müssten. Ein Mensch, der vielleicht schon in hohem Alter ist, hart wie ein Stein, aber ist immer noch unter den törichten Jungfrauen und denkt, er kommt und hat gar nichts in sich. Ja? Er hat nichts, aber Jesus Christus kommt. Aber was will Jesus Christus sehen? Er will doch, Geschwister, es heißt, er will sie aus Erwählten sammeln. Warum will man nicht gehören zu den auserwählten Menschen. Jesus kommt. Ich habe uns das Wort noch gelesen in Offenbarung. Also die letzte Kapitel in Offenbarung, es ist eigentlich ein Wort, Geschwister, das man öfters lesen muss. Vielleicht werden wir sagen, ist einiges nicht verständlich. Aber wir haben Quellen, wo das uns verständlich machen. Ja. Aber selbst das Wort macht uns das verständlich. Selbst Jesus Christus, weil er will, dass wir das Wort verstehen mögen. Sonst hätte das er uns doch nicht gegeben. Ja. Es ist eigentlich der Wille Gottes, dass seine Kinder, auch nicht nur seine Kinder, auch die alle Menschen das Wort verstehen. Und wir haben gelesen, dass Gott Johannes das Bild zeigt. Auch wie interessant, in einer Verbannung, wo eigentlich Johannes verbannt ist, macht Gott ihm solche große Offenbarungen klar. Tut es kund ihm auf große Offenbarungen. Und mir gefällt es, so wie er hier beschreibt, dass Johannes sagt zum Beispiel im Kapitel 20, Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, von dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel und für sie wurde kein Platz mehr gefunden. Johannes sah Jesus Christus jetzt, aber auf einem großen weißen Thron, auf diesem Thron der Gerechtigkeit sah er ihn, aber noch sieht er, dass der Himmel und die Erde flohen vor ihm. Geschwister, vor diesem heiligen Gott kann kein Mensch oder kein Wesen bestehen, die Erde nicht bestehen, weil sie in diesem Zustand ist, außer den Auserwählten. Sie müssen fliehen, aber ist kein Platz. Er sagt so, und für sie ist kein Platz gefunden. So müssen sie fliehen. Aber warum müssen sie fliehen? Weil sie eigentlich nicht bereit sind und müssen fliehen. Und weiter geht es, die Rede von den Büchern, die aufgetan werden. Aber dann im Kapitel 22 haben wir gelesen, dass Jesus sagte im Kapitel Vers 7, siehe, ich komme bald. Ein Wort, welches eigentlich alle Unklarheit beseitigt, ein Wort, ich komme bald. Und dann ist es so. Und dann ist es so. Und er sagt dann, aber glückselig, selig ist der, der diese Worte behält, der sie diese Worte wahrnimmt, diese Worte in sich bewahrt. Glückselig, selig ist dieser Mensch dann, er wird selig werden. Und später im Vers 10 sagt er, weiter sagt er zu mir, versiegelt die Worte der Weissagung in diesem Buch nicht, denn die Zeit ist nahe. Merken wir, Geschwister, damals, vor ein paar tausend Jahren, sagte Gott zu Johannes, diese Worte sollst du nicht versiegeln, nicht einpacken, jetzt schön zumachen und auf die Seite legen, weil die Zeit ja ist nahe. Geschwister, damals war schon die Zeit nahe bei Gott. Gott hat andere Zeit als wir Menschen. Aber er sagt, diese Worte nicht auf die Seite legen. Eigentlich diese Worte müssen offen stehen. Versiegel sie nicht, die Worte dieser Weisung. Ich komme bald, ich komme bald. Und dann sagt er auch, redet Gott zu ihm. Und er sagt auch, weil er die Menschen kennt, weiß, wie die Menschen sind und sagt, wer ungerecht ist, der bleibe, der wird auch bleiben. Gott weiß es, es Menschen werden sein, die ungerecht leben, sie werden so bleiben. Aber er sagt auch, wer gerecht ist, der sei weiterhin gerecht. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Heilig, es wird, Gott wird teilen. Gott wird teilen, die Ungerechte, die nicht glauben an ihn oder wer unrein ist. Und Gott redet hier von einem Lohn, von dem möchte ich jetzt gar nicht reden, von einem Lohn, der jedem zuteil werden. Ihr seid so, sagt so, jedem zu geben, wie es seinen Werken entspricht. Ja. Aber wisst ihr, als Kinder Gottes müssen wir dieses Wort nicht mit einer Bangigkeit lesen oder lesen können. Es ist gut doch, Geschwister, wenn wir rein sind. Wir sind doch seine Kinder. Es ist doch uns eine Freude, dass der Herr kommen wird. Dass er doch auch gerecht ist. Dass er eigentlich uns alle verstehen wird. Es ist doch für uns eine Ermutigung, wenn wir wissen, dass der Herr ein gerechter Richter ist. Aber Geschwister, er wird uns nicht als Richter erscheinen, aber als ein liebevoller Vater, der uns zu sich zieht, zu uns holt. Geschwister, seine Auserwählten werden nicht sehen, das, was über den Erdkreis kommen wird. Sie werden nur ihn sehen. Und das heißt, und ihr werdet verwandelt werden mit ihm in den Wolken, die Herrlichkeit. Und er sagt weiter, selig sind die, seine Gebote tun, damit sie Anrecht am Baum des Lebens haben. Geschwister, um dieses Anrecht am Baum des Lebens zu haben, es heißt, seine Gebote tun. Und wir tun doch seine Gebote nur, wenn wir sie lieben. Wenn sie in unser Herz geschrieben sind. Auch wenn wir mit uns diesen Geboten leben. Und wir dürfen in die Tore dieser Stadt eingehen. Wundersame Worte. Dürfen in die Tore dieser Stadt eingehen. Aber er vergisst noch nicht erwähnen, wer draußen ist. Draußen ist die das Anrecht nicht haben, an diesem Baum des Lebens teilzunehmen, in die Tore der Stadt hineingehen. Schlimme Dinge führt er an. Aber das sind Dinge, Geschwister, die in einem Menschen sind, die die Türe nicht auftut. Jesus klopft und hört, aber die Dinge, die im Herzen des Menschen sind, die lassen das nicht zu. Schlimme Dinge. Und am Schluss sagt er, alle, die die Lüge lieb haben und tun. Ein Wort, Geschwister, welches uns viel zu sagen hat. Und er sagt dann, ich habe meine Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen für die Gemeinden. Dieses Wort ist auch für die Gemeinden geschrieben. Ich denke, unsere Bibel wäre ohne dieses letzte Wort der Offenbarung, ein Wort, wo etwas fehlte, Geschwister. Und er sagt dann so, der Geist und die Braut sagen, komm. Die Braut, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Sie sagen, komm, warum will sie warten doch? Die Braut wartet und wartet und wartet. Es wird immer gesagt, Jesus kommt, die Zeit ist nah. Jesus gesagt, die Zeit ist nah, ich komme bald. Und die Frau, Braut wartet und wartet und sagt, komm, weil sie bereit ist. Die Braut ist bereit zu kommen und der Geist, welcher eigentlich die Braut leitet, der Geist des Gottes leitet sie und führt, und er sagt, wer hört, der sage, komm. Wer noch hört, der sage, komm. Auch komm zu Jesus. Komm und öffne diese Tür. Komm, lass ihn nicht lange warten. Lass nicht so sein, wie dieses Kind gefragt hatte. Hat jemand aufgetan? Und es heißt noch, und wer da will, der nehme das Brot des Lebens. Umsonst, oder bei mir steht es geschenkt, wer da will. Wer da will. Und letzten Mittwoch war es mir so, als wir hier saßen, mir war so einerseits bange, andererseits so wie eine Last. Wer da will. Wisst ihr, ich hätte so das Verlangen, dass dieser Raum voll sein möge. Und ich weiß, dass Jesus Christus klopft und wartet. So wie die Braut wartet, so wartet Jesus Christus auch noch, weil er noch nicht gekommen ist. Und Jesus Christus, er gibt die Zeit. Es heißt, ich glaube, der Hebräerbriefschreiber sagt das, wenn er verzieht, bin mir nicht sicher. Das heißt nicht, dass, wenn er noch nicht kommt, das heißt nicht, dass er verzieht. Es ist nur ein Warten. Bis die letzte Seele, die noch kommt zu mir, zu ihm. Aber Jesus kommt. Jesus kommt und will holen seine Braut, seine Gemeinde. Er will alle holen zu sich. Eigentlich möchte Jesus kommen und alle Menschen holen. Und gebe Gott, dass noch viele, viele Menschen kommen könnten. Wir können dafür beten. Wir, die wir das Licht noch in uns haben und wir die Überzeugung in uns haben, wenn der Bräutigam kommt und der Ruf erscheint und unser Licht leuchtet, dann können wir noch vielen Menschen helfen mögen. Der Herr segne uns. Amen.